Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Durwig. Guten Abend. Wer ein System verändern will, der tut dies häufig abrupt, manchmal aber auch mit viel Geduld. Wir haben heute verschiedene Revolutionsformen im Programm. Vor 35 Jahren, da wandelte sich das System der DDR. Die Volksrepublik wurde Teil der BRD. Morgen jährt sich der Tag der Deutschen Einheit und wir sprechen mit der ostdeutschen Soziologin Katharina Warder über das Verhältnis von Ost- und Westdeutschland. Eine viel abruptere Revolution zettelte John Cranko auf den Ballettbühnen an. Jetzt ist das wilde Leben des Choreografen verfilmt worden. Während John Cranko ein filmisches Denkmal gesetzt wird, soll in Leipzig nun eines in Stein gegossen werden. Neben Berlin wird damit ein weiteres Einheits- und Freiheitsdenkmal entstehen. Noch gibt es ja 35 Jahre nach der Einheit keines. Wie mühsam die ist, das zeigt sich eben auch daran. In Berlin, da stagnieren die Bauarbeiten zur sogenannten Einheitswippe. In Leipzig konnte man sich lange nicht auf einen Entwurf einigen. Deshalb verfielen Fördergelder, der Stadtrat stoppte den ganzen Prozess. Nun gibt es einen neuen Anlauf mit Bürgerbeteiligung in Ost und West sowie einen künstlerischen Wettbewerb. Heute Vormittag, da hat die Jury den Siegerentwurf präsentiert und unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war vor Ort.
Die Stadt Leipzig hatte schon im Vorfeld Pflöcke eingeschlagen. Der Wilhelm-Leuschner-Platz wird ein Park mit Grünflächen und Bäumen. Das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal soll sich darin einfügen. Nun ist klar, wie das aussehen könnte. 50 Plakate und Banner aus weißem Edelstahl, in Grüppchen verteilt. Eine Reminiszenz an die Montagsdemonstrationen, die im Herbst 1989 hier an diesem Platz vorbeizogen. Auch wenn die Menschen bei den ersten Demonstrationen im Oktober 89 zunächst noch keine Plakate trugen, konnten sie doch nicht wissen, ob die Staatsmacht den Protest nicht mit Gewalt zerschlagen würde.
Es braucht eine Würdigung, also gerade vor allen Dingen der Mut, der braucht noch viel mehr Würdigung.
Die Künstlerin Bea Meyer war damals selbst dabei, mit Anfang 20. Erst in ihrer Heimat Karl-Marx-Stadt, dann auch in Leipzig. Gemeinsam mit dem Architekten und Künstler Michael Greschak und dem Leipziger Architekturbüro Zila hat sie den Siegerentwurf gestaltet.
Es werden 50 verschiedene Transparente. Es gibt sozusagen drei Grundformen. Das eine ist ein Banner, also sozusagen eine längliche Form. Das andere ist eine Fahne, etwas kleiner und auch noch eine andere Form von Transparent. Und die kriegen aber jedes noch eine einzelne individuelle Formung.
Die Objekte sollen in dem kleinen Park zwischen Innenstadtring und Stadtbibliothek verteilt stehen. Ausdruck unterschiedlicher Positionen in der Revolutionsbewegung 1989, ebenso wie innerhalb der heutigen Gesellschaft.
Es ist weiß, es ist sozusagen unbeschrieben. Also das Thema der Freiheit oder der freien Äußerung auf einem unbeschriebenen Blatt. Weiß auch die Farbe für Frieden, für Gewaltfreiheit. Das sind alles Elemente.
Hinzu kommen 16 im Boden eingelassene Jahreszahlen aus Aluminium. Entscheidende Daten der friedlichen Revolution in der gesamten DDR. Das hat die Jury überzeugt. Sie wählte den Entwurf aus insgesamt 32 Einreichungen. Die weißen Plakate seien eine kraftvolle Inszenierung, so der norwegische Architekt Kjetil Thorsen, der Vorsitzende der Jury. Sie suchte einen Entwurf, der Menschen ins Gespräch über die Vergangenheit bringen soll und war sich zunehmend einig.
Dass das kein riesiges symbolisches Objekt sein kann, sondern dass es mehr interaktiv mit der Bevölkerung Räume schafft, durch ganz einfache und schön gestaltete Mittel.
Damit treffe der Entwurf den Zeitgeist, sagt Thorsen. Der weltweit renommierte Architekt hat unter anderem den Museumskomplex am Ground Zero in New York geplant.
Wir sind nicht mehr damit zufrieden, dass große monumentale Werke, Einzelwerke, die nur auf sich schauen, symbolisch dastehen, sondern wir wollen assoziative Werke. Wir wollen Werke, die uns irgendwie berühren, um uns selbst weiterzuentwickeln oder über Geschichte, Zukunft zu überlegen.
Auf Platz 2 landete der Entwurf einer in den Boden abgesenkten Schale aus spiegelnder Keramik und Metall, die den Sternenhimmel reflektieren soll. Auf Platz 3 ein dreidimensionaler, begehbarer Schriftzug. Mit der Juryentscheidung dürfte die Debatte um das Leipziger Denkmal neuen Schwung bekommen. Alle eingereichten Entwürfe werden ab kommender Woche in der Aula der Leipziger Universität ausgestellt. Am Ende muss der Stadtrat dem Bau noch zustimmen. Ein erster Anlauf war vor 10 Jahren gescheitert. Die bunten Entwürfe damals trafen in der Stadtgesellschaft auf Ablehnung. Diesmal sollte ein groß angelegter Dialogprozess schon im Vorfeld die Menschen in Leipzig für das Denkmal begeistern. Doch auch diesmal gibt es Skepsis. Wie lange werden die geplanten Banner wohl weiß bleiben? Lädt das Denkmal nicht geradezu ein zu Vandalismus? Die Künstler haben das einkalkuliert.
Demokratie ist empfindlich und das ist dieses Denkmal auch.
So der beteiligte Künstler Michael Greschak. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung könnte sich vorstellen, das Denkmal jedes Jahr zu reinigen, in einer gemeinsamen Aktion zum 9. Oktober, dem Jahrestag der entscheidenden Montagsdemonstration. Für den Bau stehen bis zu 5 Millionen Euro zur Verfügung, die Hälfte übernimmt der Bund. Wenn alles gut läuft, kann in einem Jahr mit dem Denkmalbau begonnen werden, zum 36. Jahrestag der Friedlichen Revolution.
Und wenn dann alles ganz gut läuft, ist das Denkmal vielleicht spätestens zum 40. Jubiläum der Deutschen Einheit fertiggestellt. Alexander Moritz berichtete vom Siegerentwurf in Leipzig. Denkmäler sind auf dem Weg, doch wie steht es ansonsten mit dem Verhältnis von Ost und West? Im Jubiläumsjahr werden fast im Wochenrhythmus neue Bücher publiziert, die Erklärungsversuche liefern sollen. Und die vielbeschworene Transformation der ostdeutschen Gesellschaft geht einigen nicht schnell genug. Da scheint es passend, dass das Humboldt-Forum zum morgigen Tag der Deutschen Einheit eine mehrtägige Reihe mit der Aufforderung »Transformiert euch« startet. Die ostdeutsche schwarze Soziologin Katharina Wader wird auf einem der Podien sitzen und über das Thema Brüche diskutieren. Mit ihr habe ich bereits am Montag gesprochen und sie gefragt, ob nicht die Brüche in ostdeutschen Biografien sehr verschieden sind und man sie nicht über einen Kamm scheren sollte.
Oh, definitiv. Davor würde ich auch auf jeden Fall warnen. Diese Tendenz gibt es, das so unglaublich zu vereinfachen. Also auch eine ostdeutsche Geschichte wahnsinnig homogen wahrzunehmen und dann dementsprechend ostdeutsche Biografien wahnsinnig homogen wahrzunehmen. Davor würde ich immer warnen. Es gab sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der sogenannten Wende oder der Wiedervereinigung und dementsprechend auch ganz, ganz unterschiedliche Biografien. Es gibt sogenannte WendegewinnerInnen, es gibt WendeverliererInnen und es gibt ganz viel dazwischen. Transformiert euch ist natürlich auch von der Reihe unglaublich provokant erstmal formuliert. Also es ist ja so ein Aufruf, ihr müsst euch verändern, was, glaube ich, gerade im Osten so ein bisschen auf so ein Gefühl von Genervtheit bei vielen Menschen stoßen wird. Ja. Denn diesen Aufruf, transformiert euch, den gab es ja schon immer von Anfang an.
Jetzt macht mal bitte, aber schnell, so klingt das ein bisschen.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Provokation dahinter, weil es ja immer so ein bisschen der Tenor war. Also zumindest als ich aufgewachsen bin und ich denke, viele Ostdeutsche können ähnliche Erfahrungen schildern, gab es immer so eine Idee, so ihr müsst euch jetzt verändern. Ich weiß noch, ich war in der Schule im Gymnasium und da wurde uns aberzogen, Dialekt zu sprechen. Also da, wo ich herkomme, den Dialekt zu sprechen, weil man darf uns jetzt nicht mehr als Ostdeutsch erkennen. Ihr müsst jetzt Westdeutsch werden mit allem, was dazugehört, mit allen Klischees. Es gab schon immer diesen Aufruf, transformiert euch. Und ich glaube, darüber sprechen wir auch so ein bisschen, die Erfahrung damit.
Sie sitzen auf dem Podium unter anderem mit Dirk Oschmann, der den Bestseller geschrieben hat, Der Osten ist eine Erfindung des Westens. Stimmen Sie dem zu?
Ich kann dem so nicht zustimmen, weil es unglaublich erstmal sehr simpel gefasst ist. Der Osten ist eine Erfindung des Westens. Das kommt ja auch nicht von Dirk Oschmann. Darüber wurde schon viele, viele Jahre zuvor immer wieder gesprochen. Worin ich dem zustimmen kann, ist, dass es sehr, sehr lange, also auch schon seit der Wiedervereinigung, gibt es eine Idee von Ostdeutschland, die medial und politisch etc. im öffentlichen Diskurs so changiert und immer wieder verfestigt wird. Das ist eher so ein Klischee. Und diese Idee von Ostdeutschland wird dann immer so einer Idee von Westdeutschland gegenübergestellt. Ich hatte darüber mal geschrieben, dass es so eine Art der böse Zwilling des Westens ist dann der Osten, wo man auch so alle unliebsamen Eigenschaften hinschieben kann. Wie zum Beispiel ein Problem mit Rassismus, was wir generell in Deutschland haben, wird dann immer nur zum Ostproblem. Dass der Osten weniger demokratisch ist, weniger kosmopolitisch, weniger Vielfalt hat gegenüber dem Westen. Das ist natürlich ein ganz bestimmtes Bild und ein Stereotyp, der sehr, sehr lange medial und politisch und in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde.
Eine Annahme, die ja auch lange vorherrschte, war, ältere Menschen im Osten sind in diktaturähnlichen Verhältnissen sozialisiert worden und deshalb können sie sich auch mit der AfD anfreunden. Und jetzt, Überraschung, fehlen aber die jungen Leute, die AfD, die Nachwendekinder. Wie kann das sein?
Ich glaube, das ist halt, also zwei Dinge daran. Eines ist halt genau das Klischee, von dem ich immer spreche. Es wird so eine Idee von dem Osten gezeichnet, wie der Osten in Anführungszeichen tickt und dann wie die Ostdeutschen so ticken. Aha, das gab die DDR, Diktaturerfahrung, jetzt können sie gar nicht anders, jetzt müssen sie rechts wählen. Das ist so unglaublich simpel, dass es eben nicht die Realität trifft. Und dann Überraschung, wählen halt die jungen Menschen rechts. Ich glaube, dafür gibt es eine ganze Anzahl an Gründen. Ganz häufig werden dann immer die Medien genannt. Die AfD hat mehr...
Ja, das ist aber auch ein bisschen simpel, konnte. Oder?
Total, total simpel. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der in der Sache irgendwie mitschwingt. Ich glaube, wir müssen viel mehr in den Osten schauen und gerade in die Region, wo stark rechts gewählt wird. Was ist da eigentlich passiert? Und auch viel mehr in die Geschichte reingehen. Ich würde schon davon sprechen, dass die jungen Leute, die in den Regionen aufwachsen, das sind ja meistens dann auch kleinere Regionen, also wir sprechen selten dann von der Leipziger Innenstadt zum Beispiel, sondern eher von kleineren Regionen, dass die auch mit einer gewissen, mit einer erlernten Resignation oder Perspektivlosigkeit aufgewachsen sind, die ihre Eltern bereits gehabt haben im Zuge, wie die Wiedervereinigung ablief. Das kann eine ganz gerechtfertigte Resignation oder Perspektivlosigkeit sein, das kann aber auch ein Gefühl von Abgehängtheit sein. Dann gleichzeitig gab es aber auch in den Regionen schon immer oder zumindest sehr, sehr sichtbar seit den 90er Jahren auch eine erlerntes Verständnis davon, dass angeblich diese ganzen sozialen Probleme gelöst werden können über eine rassistische Politik. Also ganz platt ausgedrückt, die Ausländer müssen raus und dann werden alle eure Probleme gelöst. Diesen Ansatz gab es in den 90ern, der massiv propagiert und gefahren wurde. Und die Gewalt in den 90ern hat ja dann gezeigt, wohin das geführt hat. Aber das ist auch ein gelernter Umgang mit solchen Problemen. Und das hat die AfD vor allem in Ostdeutschland ganz, ganz stark und bewusst in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt bespielt. Diese Antwort auf soziale Probleme, aha, die Ausländer sind schuld. Und dann ist es kein Wunder, dass auch die jungen Leute in diesem Klima aufgewachsen sind und diese Kontinuitäten weiterführen.
Jetzt versuchen wir doch einfach mal, das Ganze mal anzupacken, indem man sagt, Sie sitzen da jetzt auf der Bühne, es gibt diese Gesprächsreihe, transformiert euch, egal wie affirmativ das jetzt ist. Was glauben Sie denn, was ist in Ihren Augen wichtig, damit eine Transformation gelingen kann? Sie sind ja auch noch jung, zumindest unter 40. Was brauchen wir? Bildung, Kultur? Was ist nötig?
Was es einerseits braucht, ist ein Gleichgewicht. Und damit meine ich einerseits so eine narrative Anerkennung. Wenn wir von Deutschland vor 1989 sprechen, dass wir automatisch nicht nur Westdeutschland oder die alte BRD meinen, sondern auch die DDR. Das ist eine Gleichwertigkeit an Geschichte und Erinnerungen und Erfahrungen gibt. Das ist das eine, was es meiner Meinung nach viel zu wenig bisher gibt. Und die ostdeutsche Perspektiven haben immer noch eine gewisse Marginalisierung. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch eine strukturelle Angleichung, also dass strukturelle Unterschiede, die auch einfach weiterhin vorherrschen, was Vermögen angeht, was den sogenannten Osttarif angeht und so weiter, dass die ausgeglichen werden. Und ich glaube, dann kommen wir schon zu einem Zustand, wo erstmal Ost- und Westdeutschland relativ gleichgewichtig nebeneinander stehen. Die Unterschiede, die es noch gibt, frage ich mich, ob die überhaupt zusammengeführt werden müssen. Denn eigentlich ist doch Vielfalt, und das ist es ja im Endeffekt, wenn es ostdeutsche und westdeutsche Erfahrungen und Geschichten gibt, die einfach nebeneinander stehen, das ist ja eigentlich was Schönes.
Das heißt, müssen wir uns vielleicht gar nicht transformieren oder der Osten, sondern einander vielleicht einfach respektieren?
Respektieren und strukturelle Ungleichheiten ausgleichen. Ja, das finde ich gut.
Die Wende, die ist jetzt 35 Jahre her und in Berlin und Leipzig, da sollen Einheitsdenkmäler entstehen. In Berlin, da stockt der Prozess, in Leipzig, da stockt er auch. Also da werden Entwürfe verworfen und so weiter und so fort. Wie auch immer, es werden Denkmäler hin und her diskutiert. Es gibt aber noch keins. Wie wichtig ist Ihnen persönlich so ein Ort, also solche Orte, die an die Wende erinnern? Ist das nötig? Nötig für die Menschen?
Also ich glaube, erstmal sind so Denkmäler nie verkehrt, wenn sie an die richtigen Dinge erinnern. Also ich glaube, so ein Ort zum Gedenken ist nie verkehrt. Was ein Problem wird, ist dann, wenn es so tote Orte werden. Also wenn es irgendwo ein Denkmal gibt, aber es überhaupt keine gelebte Erinnerung gibt oder keine lebendige Erinnerung. Und ich fände es viel interessanter, ohne das Denkmal, die Denkmäler in Abrede zu stellen, aber ich fände es viel spannender und wertvoller, einfach ein Sprechen und vielleicht auch Erinnern ist so groß gefasst, aber vielleicht so mediales Erinnern im Sinne von, dass mehr Dokumentationen entstehen oder andere Beiträge, wo wir über die Wiedervereinigung und über Ostdeutschland einfach mal in sehr vielfältiger Perspektive drauf schauen. Also rauskommen aus diesen simplen Erinnern, rein in mal wirklich zu schauen, was wirklich war, auch jenseits von so einem sehr westdeutsch gefärbten Blick, wo dann immer die DDR dran schuld ist, weg von so einem sehr ostdeutsch geprägten Blick, wo die Wiedervereinigung an allem schuld ist, rein hin, was war wirklich da, the good, the bad, the ugly in all seiner Vielfalt und Komplexität. Und das als gelebte Praxis würde ich mir sehr viel mehr wünschen.
Die Soziologin Katharina Wader zum Verhältnis Ost- und Westdeutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Ich glaube, wenn das Ballett einfach nur aus Tanzschritten bestehen würde, würde es sich nicht lohnen, ihm ein ganzes Leben zu widmen.
Ja, das sagt mit sehr viel Pathos in der Stimme der Choreograf John Cranko oder besser der Schauspieler Sam Riley, der den revolutionären Kompaniechef des Stuttgarter Balletts spielt. Ein Mann, der Stuttgart auf die internationale Tanzkarte gehoben hat. Auf den ersten Blick ist Cranko ein Biopic, doch genau das will der Film von Regisseur Joachim Alang nicht sein. Lang besteht darauf, dass er einen Tanzfilm machen wollte. Immerhin der Cast, der besteht mit ganz wenigen Ausnahmen aus den Tänzern und Tänzerinnen der Stuttgarter Kompanie. Und die Preview, die fand dann auch folgerichtig nicht in einem Kinosaal, sondern in der Stuttgarter Oper statt. Martina Klein hat Cranko gesehen.
Juni 1969, Gastspiel in New York. Der Kritiker der New York Times, Clive Barnes, prägt die Formel vom Stuttgarter Ballettwunder. Bei der Rückkehr in Stuttgart wird die Kompanie gefeiert.
Wie haben Sie das schon erlebt?
Wunderbar. Es war wunderbar. Aber ich werde nie wieder sagen, Stuttgart sei mir zu gut.
Und wie geht's jetzt weiter?
Na, das war erst der Anfang. Jetzt müssen wir noch viel härter arbeiten, ja?
John Cranko, gespielt vom britischen Schauspieler Sam Riley, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat innerhalb von 8 Jahren aus einer Balletttruppe aus der Provinz eine Kompanie von Weltklasse gemacht. Eine neue Welt des Tanzes, wie die New York Times schreibt. Wir sehen diese Welt gleich zu Beginn durch Crankos Augen. In seiner Pupille fängt die Kamera immer wieder Tanzszenen seiner Werke ein. Getanzt von der Stuttgarter Company heute. Aufgenommen an dem Ort, an dem Cranko im Januar 1961 von London kommend landet. Stuttgart. Hier wartet der Stuttgarter Opernintendant Walter Erich Schäfer auf ihn. Wunderbar besetzt mit Schauspieler Hans Zischler. Nach einem Gastspiel nimmt er Cranko unter Vertrag, auch wenn es Kontroversen gibt, wie beim Vortanzen einer jungen brasilianischen Tänzerin.
Ich will sie. Dieses hässliche Entlein. Unter keinen Umständen. Die Besetzung mache hier immer noch ich. Den Vertrag unterschreibe ich nicht.
Wenn ihr sie wegschickt, gehe ich.
Das hässliche Entlein wird eine der größten Ballerinen des 20. Jahrhunderts, Marcia Haidee. Mit sicherem Instinkt sammelt Cranko die Menschen um sich, mit denen er seine Idee von Tanz umsetzen will. Anstatt klassischer Strenge, Ausdruck. Anstatt Perfektion, Seele und Gefühl. Doch woher nimmt Cranko dieses Gefühl für die Choreografie? Das erklärt keine Theorie, sondern das Leben. In den 12 Jahren in Stuttgart arbeitete er wie ein Besessener, hat aber genauso exzessiv gelebt. Ein Leben zwischen Euphorie und Verzweiflung.
Kann nicht mehr. Erst Alexander. Und Kögler mit diesen idiotischen Kritik. Entgleisung. Geschmacksverirrung. Ärgernis. Ich will mich fertig machen.
Aber das Publikum hat getobt. Wie sagst du immer, ein Kritiker ist wie ein Eunuch. Er weiß, wie es geht. Er kann es nur nicht.
Aber es ist alles so schlimm.
Wir brauchen dich. Wir sind eine Familie.
Marcia Haidee, dargestellt von Prima-Ballerina Elisa Badenes, nach einem Selbstmordversuch Crankos. Sam Riley, eigentlich zu schön und brav für diesen schrägen Vogel Cranko, stellt diesen hochsensiblen, hochbegabten und ohne die Hilfe Dritter ganz und gar lebensunfähigen Menschen aber überzeugend dar. Cranko lebt für den Tanz. Alles andere macht die Familie, der engste Kreis der Solisten. Sie waschen, bügeln, kochen und retten. Mehrmals. John Cranko stirbt, wie er gelebt hat, inmitten seiner Company auf dem Rückflug von einer USA-Tournee 1973. Er wird 46 Jahre alt. Der Film Cranko ist einerseits ein anspruchsvoller Kunstfilm über Tanz mit großer Kameraleistung, andererseits ein Spielfilm über diese Ballettlegende. Und da wird es problematisch, denn diese Legende scheint übermächtig. Selbst für die hässlichen Seiten dieses Lebens mit Alkoholexzessen und ausschweifendem Sexualleben findet der Film nur harmlose Bilder. Dem Film hätte insgesamt etwas mehr Distanz und etwas weniger Pathos gut getan. Was als Gesamteindruck übrig bleibt, ist eine Hommage an John Cranko und an sein Erbe, denn das lebt in Stuttgart weiter, im Stuttgarter Ballett und im Stuttgarter Publikum. Die Vorstellungen waren in Stuttgart bereits vor Kinostart für Wochen ausverkauft.
Martina Klein über den Film Cranko, der morgen in die Kinos kommt. Über das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal haben wir ja vorhin bereits berichtet. Ebenso voran geht's auch bei den Plänen für einen anderen Gedenkort in Berlin. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Das geplante Mahnmal für die Opfer des DDR-Regimes hat jetzt einen Standort. Es soll im Spreebogenpark in Berlin-Mitte entstehen, nicht weit vom Bundeskanzleramt. Auf diesen Ort haben sich der Bund und das Land Berlin nach jahrelanger Suche geeinigt und die Entscheidung pünktlich zum morgigen Tag der Deutschen Einheit verkündet. Gerade an diesem Tag dürfte man das Unrecht der SED-Diktatur und die Opfer des Kommunismus nicht vergessen, erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Das Mahnmal war schon vor 5 Jahren vom Bundestag beschlossen worden. Wie genau der Erinnerungsort aussehen wird, ist noch nicht klar. Dafür soll demnächst ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die Chefin des Kultursenders Dreisat, Nathalie Müller-Elmau, ist gegen eine Fusion ihres Senders mit dem deutsch-französischen Kulturkanal Arte. Eine solche Zusammenlegung wird seit letzter Woche öffentlich diskutiert. Sie ist Teil der Reformpläne der Bundesländer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dreisat-Chefin Nathalie Müller-Elmau sagte heute Nachmittag hier im Deutschlandfunk, ihr fehle derzeit noch die Fantasie, wie eine solche Zusammenlegung mit Arte funktionieren solle.
Ich glaube, man muss sich einfach darüber klar sein, wenn man 2 Sender fusioniert, dann werden Inhalte abgeschafft. Es wird deutlich weniger Sendezeit und Sendebudget für die Kerngenres, die am Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags sind, ausgegeben werden können, sprich Kultur, Wissenschaft, ja letztendlich auch die Demokratie, die wir ja unterstützen mit all den Dingen, die wir machen. Und dass natürlich auch die deutschsprachigen Stimmen in Wissenschaft und in Kunst deutlich weniger zu Wort kämen.
Das Fernsehprogramm sei dabei nur das eine, sagte die Dreisat-Chefin weiter. Eine Fusion mit Arte hätte womöglich auch konkrete Folgen für einige Kulturfestivals in Deutschland.
Wir unterstützen die Kulturszene in vielfältigster Art und Weise und sind auch vor allem in der Nachwuchsförderung sehr aktiv. Wir vergeben Preise bei Dokumentarfilmfestivals. Wir sind Partner des Berliner Theatertreffens. Wir unterstützen den Nachwuchs bei den Kurzfilmtagen Oberhausen. Was daraus wird, kann ich Ihnen dann leider auch nicht sagen.
Die Chefin des Kultursenders Dreisat, Nathalie Müller-Elmau, zu den Plänen der Rundfunkkommission der Länder, die unter anderem vorgeschlagen hat, die Sender Dreisat und Arte zusammenzulegen. Bis Ende nächster Woche können alle, die mögen, auf der Website der Kommission zu diesen Plänen Stellung nehmen. Ende des Monats soll die Reform dann auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden. Und es geht noch weiter mit Sparmaßnahmen in der Kultur und mit Protest dagegen. Das Deutsche Pennzentrum beklagt, dass die staatliche Unterstützung für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller im nächsten Jahr um knapp 30% gekürzt werden solle. Konkret betroffen sei das sogenannte Writers in Exile-Programm des Pennzentrums. Es unterstützt seit 25 Jahren verfolgte Autorinnen und Autoren, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflohen sind. Wer das Programm kürze, gefährde Menschenleben, sagte die Writers in Exile-Beauftragte Astrid Fehstedt. Laut Pennzentrum gäbe es außerdem Pläne, das Writers in Exile-Programm in Zukunft von einer anderen Kultureinrichtung betreuen zu lassen. Auch dagegen protestiert der Schriftstellerverband und fordert Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf, das Programm beim Pennzentrum zu belassen. Von der Kulturstaatsministerin gab es dazu auf Anfrage des Deutschlandfunks noch keine Stellungnahme.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Enne Seidel. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend, Themen dort, die Lage im Nahen Osten und das TV-Duell der Vizekandidaten J.D. Vance gegen Tim Walz. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.